möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Bibelstunde. Schön, dass Sie gekommen sind, um mit uns auf Gottes Wort zu hören. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für diesen Sonntag oder für diese kommende Woche. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Haben Sie heute schon dran gedacht, was Gott Ihnen Gutes getan hat? Wir können dieses in einem Lied tun, in dem bekannten Choral Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das ist die Nummer 48. Nummer 48. Der Psalm, der für diesen heutigen Sonntag in der Liturgie angegeben ist, ist der Psalm 146 und er ist überschrieben mit Gottes ewige Treue. Gottes ewige Treue, die uns so beschenkt, die uns begleitet, ja, die uns auch nachgeht, wenn wir uns verirrt haben und die uns aufrichtet, wenn wir traurig sind. Ich lese einige Verse daraus. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon. Er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden und die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Und diesen Herrn und König wollen wir loben, nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben. Und da ist ein wunderschönes Lied in unserem Liederbuch, das heißt, Jesus, dir gehört mein Leben als Lobpreis. Das ist die Nummer 38. Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Und dann ein Stückchen weiter, dir gehört mein Leben als Lobpreis. Mein Leben soll dich ehren. Wo ich das Lied angeschaut habe, bin ich dann noch in den Strophen über etwas gestolpert. Lehre mich, dass ich in der Schwachheit stark bin. Die Bibel hat so ihre eigene Logik von Schwachheit und Stärke. Da ist es anders mit oben und unten und hoch und niedrig. Da werden wir heute noch was drüber hören. Nummer 38.
Ich grüße Sie auch ganz herzlich an diesem schönen Sonntag. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Und lassen Sie uns jetzt doch noch miteinander beten. Und Herr Jesus, wir freuen uns, dass wir da sein können, weil es gar nie selbstverständlich ist. Wir freuen uns auch darüber, dass wir so ungestört und ungehindert dein Wort jetzt hören dürfen, miteinander singen dürfen, beten dürfen. Und danke, Herr, dass du versprochen hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Danke für diese Zusage, unter der wir jetzt stehen dürfen. Danke, dass du reden und hören segnen willst. Amen. Gehen Sie im Urlaub auch gern in die Berge? Ja? Wie geht's Ihnen da? sind Sie lieber unten im Tal und schauen sich die Berge von unten an? Oder liegt der Reiz von Bergen für Sie auch da drin, dass Sie Lust haben, sie zu erklimmen? Ich glaube, die meisten würden mir jetzt zustimmen, wenn Berge, dann wollen wir auch die Aussicht von oben aus, vom Gipfel aus genießen. So wie es in einem Lied heißt, wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen steigen dem Gipfelkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmermehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Vielleicht hat aber auch der eine oder andere jetzt in seinem Herzen gedacht, das waren mal. Es ist inzwischen nicht mehr das. Inzwischen geht mir die Puste aus. Ich habe kein so leistungsfähiges Herz mehr, mit dem ich Berge erklimmen kann. Auch die Knie machen nimmer mit. Ich bin froh, wenn ich die Berge noch von unten aus genießen kann. Ich möchte heute Ihnen gern eine neue Sportart vorstellen und Ihnen lieb machen. Und zwar nicht hinaufsteigen, sondern absteigen. Inspiriert hat mich dazu eine Aussage von Pfarrer Walter Lütti. Pfarrer Walter Lütti war viele Jahre nach dem Krieg Pfarrer am Münster in Bern. Und vielleicht ist auch einigen von Ihnen bekannt durch wertvolle Auslegungen, die er zu biblischen Büchern geschrieben hat. Er sagt, wer ein leistungsfähiges Herz hat, steigt gerne bergan. Wer aber ein von Gott gestärktes Herz hat, hat die Kraft zum Abstieg. An dieser Aussage bin ich für mich länger stehen geblieben. Und ich muss sagen, ich stehe immer noch da dran. Von einem leistungsfähigen Herz zum Aufstieg oder von einem von Gott gestärkten Herz zum Absteigen können, spricht Lütti. Und Sie merken, es geht hier nicht um eine neue Sportart für die Olympischen Spiele, wo vor kurzem ja Ringen abgewählt wurde und ab 2020 keine olympische Sportart mehr sein soll, sondern eventuell durch Klettern oder Karate oder Rollschuhsport ersetzt werden soll. Es geht hier bei dieser Aussage um eine geistliche Disziplin, auf die wir uns nicht erst im Älterwerden verlegen sollten. Vielleicht denken die Jüngeren jetzt unter uns, bei diesem Thema kann ich heute Mittag abschalten. Da kann ich getrost eine Stunde Mittagsschlaf halten. Absteigen ist nicht mein Thema. Dazu bin ich noch zu jung. Vielleicht sind auch welche unter uns, die gerade ein Studium abgeschlossen haben oder eine Ausbildung und sagen, absteigen, jetzt will ich erst einmal vorwärts kommen. Aber auch der sich mühevoll über Jahre in seinem Beruf hochgearbeitet hat, der will doch nicht freiwillig absteigen. Von Natur treibt es uns tatsächlich nicht nach unten, sondern nach oben. Wir wollen vorwärts kommen. Wir wollen etwas leisten. Wir wollen den anderen übertrumpfen. Wir wollen vorne dran sein. Und dieser Zug nach oben hat seinen tiefsten Ursprung in dem, was wir von Satan, Jesaja 14, Vers 12 bis 14 lesen und was nach dem Sündenfall beim Turmbau zu Babel auch im Menschen zu erkennen ist. Ich lese Ihnen gerade die Stelle aus Jesaja 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern? Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über den Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem allerhöchsten Gott endlich gleich. Und die Menschen in Babel sprachen, auf, Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Der Mensch, infiziert vom Bösen, strebt seit dem Sündenfall hochmütig hinauf. Er hungert nach Einfluss und nach Autonomie und nach Macht und nach Ehre und nach Geltung. Er will groß sein. Ein Wunsch, den auch schon die Jünger Jesu immer wieder geäußert haben. Wer ist wohl der Größte unter uns? Und dem stellt Lüthi bzw. die Bibel ein Herz gegenüber, das die Kraft und den Mut zum Abstieg hat. Und ich habe mich gefragt, wie bekommen wir ein solches Herz, ein solches von Gott gestärktes Herz und damit auch die Kraft zum Abstieg. Wer schon Bergtouren gemacht hat, und es werden sicherlich viele unter uns sein, der weiß um Wegmarkierungen, die im Gebirge immer wieder zur Orientierung für Wanderer an Felswänden oder auch an Steinen angebracht sind. Man braucht solche Wegmarkierungen nicht nur, um den Berg hinaufzukommen, man braucht sie auch zum Abstieg. Und Wegmarkierungen braucht man auch nicht nur im Gebirge, sondern auch in unserem gewöhnlichen Alltag brauchen wir Abstiegshilfen, wenn wir das Heruntersteigen lernen wollen. Einige solcher Abstiegshilfen wollen wir uns heute Nachmittag miteinander anschauen. Und bei jeder müssen wir uns fragen, wollen wir ihr folgen? Erstens, sieh dir Jesus an. Jesus hat uns mit seinem Leben auf Erden ein Vorbild hinterlassen. Er hat uns Wegmarkierungen für unser Leben hinterlassen, an denen wir uns orientieren können. Petrus fordert uns auf, ihr seid dazu berufen, seinen Fußstapfen zu folgen. Und dazu müssen wir uns mit seinem Leben beschäftigen. Dazu müssen wir Jesus in seinem Wort anschauen, und es kostet Zeit. In unserer schnelllebigen Zeit neigen wir zu Flüchtigkeit und Unrast. Aber nur wenn wir uns Zeit nehmen, unseren Herrn und sein Leben anzuschauen, dem Geist Gottes in uns Raum zu geben, wird unser Leben umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil auch bekommen an seiner Herrlichkeit. Wenn wir uns täglich dem Wort der Wahrheit mit einem offenen und bereiten Herzen aussetzen, wird es seine Kraft an uns entfalten. Ein früherer Indienmissionar gibt den Rat, lies die Bibel nicht zu schnell. Jedes Wort ist kostbar. Und dann denk darüber nach und nimm es in dir auf. Und dann gibt er noch das Beispiel dazu. Wenn du durch den Wald eilst, siehst du nur wenige Tiere und Vögel. Sie verstecken sich. Wenn du dich aber einmal hinsetzt und wartest, dann kommen sie zum Vorschein. So wird es uns auch gehen, wenn wir uns Zeit nehmen und die Wegmarkierungen betrachten, die Jesus uns hinterlassen hat. Eine solche Wegmarkierung ist Philipper 2, Vers 6 bis 8. Da schreibt Paulus, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Von seiner Geburt im Stall in Bethlehem bis zu seinem Tod kann man diesen Zug nach unten bei Jesus erkennen. Er wird auch uns nicht anders führen, wenn wir ihm ähnlich werden wollen. Vor vielen Jahren stand einmal im Bibellesezettel die Frage: Wollen wir auf dem ersten Platz bleiben, wenn er den letzten eingenommen hat? Ein zweites: Hab Gottes Liebe vor Augen. Der Psalmist betet Gott darüber an: Wer ist wie der Herr unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist? Den Geringen, der im Staub liegt, richtet er auf, den Armen holt er heraus aus dem Schmutz. Es ist wohl das auffälligste Kennzeichen der Liebe Gottes, dass sie einen Zug nach unten in sich trägt, zu den kleinen, unbeachteten, elenden und Bedürftigen. In 2. Mose 3, Vers 7 lesen wir von Gott: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und bin herabgefahren, dass ich sie errette. Die Not seines Volkes ließ Gott nicht gleichgültig. In seiner Liebe hat er sich um sie angenommen. Und auch an Jesus sehen wir diese Liebe ganz praktisch. In seiner Liebe ist Jesus bereit, sich den Schurz eines Dieners anzuziehen und seinen Füßen und seinen Jüngern die Füße zu waschen. In seiner Liebe ist Jesus bereit, mit Zöllnern und Sündern sich an einen Tisch zu setzen. Seine Liebe macht auch vor einer stadtbekannten Sünderin nicht Halt. Sie streckt einem Aussätzigen die Hand entgegen und rührt ihn an. In seiner Liebe zu den Kleinen lässt er Mütter mit seinen Kindern zu sich kommen und segnet sie und ringt bis zum Schluss um einen Judas. Und diese Liebe ist auch in uns, in unser Herz ausgegossen worden und will sich in unserem Leben entfalten. Sie will auch uns das Heruntersteigen lernen und uns mitnehmen auf den Weg Jesu, zu den Schwachen, zu den Bedürftigen, zu den Ausgegrenzten und zu den Verlorenen. Jakob Kröger hat es mal so ausgedrückt: Hinab mit dem Meister, um dem anderen zu Jesus hinzudienen. Hinab mit dem Meister, um dem anderen zu Jesus hinzudienen. In einem alten Gesangbuchlied sagt Jesus mir nach. Ein Lied von Johann Scheffler: Mir nach, ihr Christen alle. Und dann heißt es in einer Strophe: Fällt's euch zu schwer, ich gehe voran, ich stehe euch an der Seite. Dieses Lied singen wir jetzt miteinander, 3 Strophen davon. Sie sehen es vorne dann abgedruckt.
Thank you.
kommen zu einer dritten Abstiegshilfe. Orientiert euch an Jesus, an dem, was er uns vorgelebt hat. Jesus sagt, ich bin mitten unter euch wie der Diener. Es ist das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod einnimmt. Die Hand des Verräters ist bereits am Werk. Die Pharisäer frohlocken, dass sie ihr Ziel bald erreicht haben. Und unter den Jüngern taucht plötzlich die Streitfrage auf: Wer von uns ist wohl der Größte? Wie wenig verstanden die Jünger die Stunde. Es geht ihnen um Rang und Stellung und Jesus geht seinem Tod entgegen. Und da sagt Jesus zu ihnen, ich lese jetzt aus Lukas 22 einige Verse: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf. Und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Mit seiner Antwort zeigt Jesus ihnen die wahre Größe und Bedeutung eines Menschen vor Gott. Sie ist unabhängig von unserer Leistung und unserer Position. Größe in Jesu Augen ist der Weg der freiwilligen und freudigen Einordnung eines Dieners an seinem Platz. Es ist der Weg, auf dem wir auch nie allein sein werden. Denn Jesus hat uns versprochen, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Auf dem Weg des Dienens sind wir dem Herzen Jesu nahe. Und es ist auch der Weg, der uns zum Ziel führt. In der Offenbarung sagt uns Johannes, seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht schauen. Jesus lenkt unseren Blick auf sich. Ich bin mitten unter euch wie der Diener. Er selbst hat uns diesen Weg und diese Haltung vorgelebt, die uns groß macht vor Gott. Davon berichtet uns der Johannes in Kapitel 13 seines Evangeliums. Und auch da möchte ich jetzt einige Verse draus lesen. Jesus war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Ischariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinenes Tuch um, dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. In Lukas 9, Vers 48 sagt Jesus, wer der Kleinste ist unter euch, der ist groß. Das heißt, wer den anderen höher achten kann als sich selbst, so wie Johannes der Täufer, der sagte, nach mir kommt einer, der ist größer als ich, und ich bin nicht einmal wert, ihm die Schuhe zu binden, der ist groß in Gottes Augen. Wirklich groß ist der, der unter allen der Geringste sein kann. David sagt in Psalm 18, Vers 36, deine Herablassung machte mich groß. Deine Herablassung machte mich groß. Groß ist also der, der Gott braucht, der seiner Herablassung, seiner Huld bedürftig ist, der bereit ist, sich auch von Gott korrigieren zu lassen. Gott geht's im Blick auf wahre Größe um unsere Umgestaltung in sein Bild, in seine Art. An Pfingsten erzählte uns Hans-Peter Reuer noch eindrücklich, wie er von Gott vor einigen Jahren einmal gefragt wurde, Hans-Peter, willst du mir ähnlich werden? Und er erzählte dann weiter, ich wusste, was ich will. Ich wollte gerne angesehen sein. Ich wollte sportlich sein. Ich wollte einen guten Ruf genießen. Und da erinnerte mich Gott an Jesaja 53, wo es von Jesus heißt, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Und Gott fragte mich noch einmal, Hans-Peter, willst du wirklich so werden wie Jesus? Ich habe damals um eine Antwort gerungen und mir wurde klar, wenn ich nicht so werden will wie Jesus, habe ich nur einen anderen Weg, den Weg des Egoismus und der Selbstgefälligkeit. Die meisten von Ihnen wissen, dass Hans-Peter Reuer vor 14 Tagen durch einen tragischen Unfall in die himmlische Herrlichkeit abgerufen wurde. Nun darf er schon seinen Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen und ihm gleich sein, so wie es uns Gottes Wort verspricht. Wenn wir an ihn denken, müssen wir sagen, was für eine Leuchtkraft geht von einem Menschen aus oder von einem Leben aus, das sich dem Licht der Wahrheit Gottes stellt und darin lebt. Und unser Thema stellt uns heute auch die Frage, will ich Jesus ähnlich werden? Bin ich bereit, ihm auf seinem Weg zu folgen? Mein nächster Punkt verdeutlicht, wie das im Alltag ganz praktisch werden kann. Es singt sich in dem Adventslied mit Ernst, o Menschenkinder, so leicht, ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht, ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht, ein Herz, das richtig ist, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Demut lernt man ja bekanntlich durch Demütigungen. Wenn uns Gott zeigen muss, wie sehr wir noch auf unserem hohen Ross sitzen. Aber man kann auch Demütigungen erleben und trotzdem hochmütig bleiben. Auch das ist möglich. Meistens lernt man ja solche Lektionen nicht freiwillig. Im vergangenen Jahr stellten wir hier im Mutterhaus unsere Buchhaltung um. Viele neue Dinge am Computer galt zu begreifen und umzusetzen. Und Anfang dieses Jahres musste ich dann unsere Bilanz auch zum ersten Mal der Umstellung entsprechend anders aufstellen. Die bisherigen Vorgänge waren mir über viele Jahre inzwischen vertraut. Jetzt aber stand ich plötzlich jeden Tag wieder vor einem neuen technischen Problem und brauchte dazu die Unterstützung unserer Computerfirma. Oft musste ich als Stunden warten, bis ich endlich einen Rückruf von dort bekam, um weiterarbeiten zu können. An einem Tag musste ich schon sogar zweimal dort anrufen und hörte dann am anderen Ende der Leitung die Dame sagen: Haben Sie nicht heute schon einmal angerufen? Dann musste ich ihr sagen: Ja, das stimmt, aber es klappt halt immer noch nicht. Es war ein äußerst frustrierendes, demütigendes Arbeiten. Ich wusste, was als Ergebnis herauskommen musste, aber die Umsetzung mit dem Computer war ungeheuer spannend. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Erst dadurch lernte ich, mich auf deine Bestimmungen zu besinnen. So sagt der Psalmist im Psalm 119, Vers 71. Es war auch gut für mich und eine Hilfe, mich im Licht Gottes sehen zu dürfen. Warum? Jesus war ganz und gar gottesbedürftig, ganz und gar abhängig vom Vater während seiner Erdenzeit, ganz und gar aufs Empfangen angewiesen, auf die Leitung durch den Heiligen Geist. Er hielt es aus, bedürftig zu sein. Jesus machte das nichts aus. Und wir sind ganz anders wie Jesus. Wir sind gern selbstständig, unabhängig, wollen unsere Aufgabe beherrschen, fragen nicht gern um Hilfe, wollen vor den anderen nicht als unfähig dastehen, vergessen, dass Jesus sich auch mit Computerprogrammen auskennt und vergessen, ihn als erstes anzurufen, anstatt die Hotline einer Computerfirma. Und deshalb müssen wir solche Lektionen lernen, wie ich sie Ihnen gerade erzählt habe. Unsere Lektionen lernen wir in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, vielleicht auch in der Gemeinde oder noch ganz woanders. Da müssen wir vielleicht feststellen, dass wir bei einer Unterhaltung nicht mehr mitreden können, weil uns die modernen Begriffe, um die es in diesem Gespräch geht, einfach fremd sind. Oder dass unsere Belastbarkeit am Arbeitsplatz abnimmt und andere können noch mehr leisten. Oder dass wir in der Klasse oder im Jugendkreis mit unserer Art oder mit unserem Aussehen nicht so gut ankommen wie andere. Oder dass man uns durch die Blume zu verstehen gibt, dass unsere Zeit im Chor vielleicht langsam vorbei sein sollte. Wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, dazu zu stehen? Treibt es uns zu Jesus? Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Dominik Klenk, der frühere Leiter der Offensive junger Christen, hat es einmal so ausgedrückt: Demut ist der Mut, mit großem Herzen klein sein zu können. Demut ist der Mut, mit großem Herzen klein sein zu können. Noch eine Wegmarkierung auf dem Weg nach unten wurde mir wichtig. Es ist ein Wort von Paulus an die Christen in Rom, aber nicht nur an die Christen in Rom, sondern auch an uns. Er sagt: Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Ich möchte auch dazu noch mal eine Aussage von Walter Lüthi lesen. Er sagt: Das auffälligste Kennzeichen der Liebe Gottes ist ihre Neigung zu den Kleinen, Geringen und Elenden. Sie hat umgekehrt eine gewisse Zurückhaltung dem gegenüber, was groß und stark ist. Sie ist nicht dort zu finden, wo man hoch hinaus will. So soll die Gemeinde Jesu nie verleugnen, dass die Liebe ihres Herrn hinabsteigt. Wie müssen die Christen in Rom aufgehorcht haben über diese Mahnung von Paulus? Trachtet nicht nach hohen Dingen. Passt auf, dass ihr euch nicht zu hohen Dingen mit fortreißen lasst, dass ihr euch wieder dem anpasst, was in der Welt üblich ist. Müssen wir da vielleicht auch aufpassen? In der Welt und in unserem Alltag, da geht es ja immer um die großen und auffallenden Leistungen und Gaben, um bedeutsame Aufgaben, um den hervorragenden Platz, um Rang und Namen und Ehre. Und insgeheim in der Gemeinde Gottes oft auch. Und dem setzt Paulus entgegen, lasst euch stattdessen in die entgegengesetzte Richtung zu den niedrigen Dingen mit fortreißen, nicht zu den Dingen, mit denen ihr vor den anderen glänzen könnt. Der fortreißende Strom fließt gerade in die umgekehrte Richtung, nicht hin zu Macht und Größe und Ehre, sondern zur Verborgenheit und Stille und Niedrigkeit. Lasst euch herabziehen auf den Weg, den Jesus uns vorgelebt hat. Friedrich von Bodelschwing hat den Weg Jesu in seinem Lied so beschrieben: Tief und tiefer wir uns beugen vor dem Wunder, das geschah, als der Freie ward zum Knechte und der Größte ward gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Es gibt bestimmt noch manche Bibelstelle, die uns hilfreiche Wegmarkierung sein könnte für einen Weg nach unten, der nach unten führt. Ein wenig will ich noch zu Philipper 2, Vers 2 kommen. Dort sagt Paulus: Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Paulus stellt hier der menschlichen Geltungssucht das Wort entgegen: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Auch als Christen haben wir noch mit diesem Thema zu kämpfen. Unsere Sorge darf nicht darin bestehen, selbst im Mittelpunkt stehen zu wollen, sondern dass unser Bruder, unsere Schwester Jesus näher kommt, dass wir ihnen helfen, zu einem Ungeteilten mit Jesus gehen und dass wir ihnen mit unserem Verhalten nicht im Wege stehen, sondern dass Gott durch uns verherrlicht wird. Jesus ging es immer um das Heil des anderen. Der Geltungsdrang, der nimmt die eigene Person wichtig und stellt sich gern über den anderen. Man will für sich einen sichtbaren Platz und eine wichtige Aufgabe und Beachtung und Anerkennung. Und wenn der andere auch so denkt und handelt, dann ist die Spannung und Entzweiung und der Konkurrenzkampf im Miteinander schon da. Ganz anders die Demut. Sie hat den Mut, dem anderen zu dienen, weil sie frei ist von ihrer eigenen Person. Sie tut auch gern den unscheinbaren Dienst, die Arbeit im Hintergrund. Sie kann dem anderen überlassen, was mehr Anerkennung findet. Und zwar nicht nur dem Stärkeren, sondern auch dem Schwächeren gegenüber. Wir würden heute ganz bestimmt nicht mehr so sagen, seid demütig genug, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Im heutigen Sprachgebrauch redet man davon, dass wir einander wertschätzen sollen. Das heißt zum Beispiel einander anerkennen, loben, ermutigen, aber nicht eingeübt, sondern bewegt von der Liebe unseres Herrn. Aber auch dazu brauchen wir die Gnade unseres Herrn. Auch das können wir nicht aus eigener Kraft. Von Natur ist sich jeder selbst der Nächste. Jeder denkt nur an sich. Jeder hat ständig Angst, zu kurz zu kommen. Paulus sagt, bei euch soll es nicht so sein. Schaut nicht nur auf eure Angelegenheiten, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Paulus ging es um die tatsächliche Verwirklichung seiner Worte im Leben der Gläubigen. Dass sie ein Zeugnis sind für ihren Herrn, dass sie ihm Ehre machen. Im Herzen Jesu fand sich nichts anderes als Demut und Sanftmut. Er kann sagen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So seid nun auf das bedacht, was auch in Jesus Christus lebte. Nehmt ihm zum Vorbild, schaut ihn an. Und damit wären wir wieder am Anfang angekommen, bei Philipper 2, Vers 6 bis 8. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wenn unser selbstsüchtiges, eitles Herz erschüttert wird von dem Weg, den Jesus für uns ging, und wenn unser Herz überwunden von seiner Liebe in Dankbarkeit bereit ist, die gleiche Wegrichtung einzuschlagen, dann haben wir etwas davon begriffen, von dieser Kraft zum Abstieg. Dann sind wir Weggefährten Jesu geworden, auf einem Weg, von dem Schwester Hede früher sagte, der untere Weg ist immer frei, da herrscht nie Überfüllung. Ob uns das noch erstrebenswert ist oder heutzutage unattraktiv. Ich habe mich beim Vorbereiten dieser Bibelstunde sehr gefragt, ob diese Botschaft wohl bei Ihnen ankommen wird. Sie ist so anders, als wir es vielleicht erwartet haben. Ich bin dabei geblieben. Und wissen Sie warum? Weil ich möchte, dass Jesus mit dieser Botschaft bei mir ankommt. Weil ich nahe bei ihm leben möchte. Ziehe mich dir nach, so laufen wir, sagt die Braut im Hohen Lied. Dieser untere Weg ist zugleich ein hoher Weg, der höchste Weg. Es ist der Weg, auf dem Jesus uns auf seine Höhen führen will. Es ist der Weg der Liebe, der nichts für sich sucht und nichts beansprucht. Es ist der Weg, auf den wir uns gegenseitig mitnehmen wollen. Wir werden diese Botschaft nicht aus eigener Kraft leben können. und diesen Weg auch nicht selber gehen können. Aber Jesus in uns kann und will es tun. Er ist die Kraft in uns zum Wollen und zum Vollbringen. Und er bietet uns seine Jochgemeinschaft an. Und mit ihm zusammen werden wir auch ans Ziel kommen. Eine kleine Nachbemerkung noch. Unser Thema will keine Rechtfertigung sein für Bequemlichkeit oder schlechte Schulnoten oder einen verpatzten Abschluss, weil wir uns nicht angestrengt haben oder weil wir nicht vorne dran sein wollten. Es will auch nicht sagen, dass wir nicht strebsam sein und Leistung bringen dürften, aber dass wir dabei auf die Motive unseres Herzens achten. Ich denke, wir haben es verstanden. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, hab dir so von ganzem Herzen Dank, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Aus Liebe bist du herabgekommen auf diese Erde. Aus Liebe bist du heruntergestiegen zu uns, zu den Bedürftigen, Schwachen, Elenden und Armen. Und aus Liebe willst du uns auf diesen Weg mitnehmen. Danke, dass wir Weggefährten von dir werden dürfen und sein dürfen. Und danke, Herr, dass du uns zu unserem Wollen das Vollbringen schenken willst. Danke, dass wir es nicht selber machen müssen, sondern dass wir dich einfach bitten dürfen. Du siehst in unser Herz hinein, weißt, was uns diese Botschaft zu sagen hatte, ob wir es verstanden haben oder ob wir uns dagegen sperren. Hab so vielen Dank, Herr, dass wir mit dir drüber reden dürfen und dass du es uns für uns ganz persönlich übersetzen willst. Danke, dass wir uns dir jetzt auch anbefehlen dürfen für die vor uns liegende Woche. Danke, dass du mitgehst mit jedem Einzelnen von uns und dass du weißt, was jedes von uns braucht. Amen. Ja, zum Absteigen können brauchen wir natürlich auch den Blick nach oben. Deshalb singen wir jetzt noch ein Lied miteinander, die Nummer 400, nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Nächsten Sonntag mit Schwester Erika Schnitzer aus Villingen. Der Mittwochkreis lädt wieder zum Stehkaffee, anschließend an unsere Bibelstunde ein. Herzliche Einladung. Und am 11. September beginnt dann auch wieder der Mittwochkreis im Sonnenberg-Mutterhaus. Da geht es um den Römerbrief und da ist dann Kapitel 7 vom Römerbrief dran. Herzliche Einladung, 11. September, 20 Uhr, Sonnenberg-Mutterhaus in der Sonnenbergstraße. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.